ваш привіт. Приходь до нас.
Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer Sie das hören. Darf ich beim Du sein? Hoffentlich. Und heute stelle ich euch mein Buch vor. Übrigens, ich heiße Valeria Liebermann und ich heiße Valeria Liebermann und ich arbeite als Schullehrerin, aber hier bin ich zu einem anderen Thema und zwar zu einem meiner Bücher und das heißt meine in Klammern nicht jüdischen Geschichten und das stelle ich euch jetzt vor. Also ich werde euch durch das Buch führen, aber auch noch was zu mir sagen, damit fange ich an. Was habe ich vergessen zu sagen? Ja, ihr seid gegrüßt auch meine LeserInnen, die das schon gelesen haben, weil ich weiß, ihr seid eine Menge in Halle. Seid gegrüßt. Nochmal. Und ja, ich erzähle erstmal über mein Buch, wie das angefangen hat. Das ist mein zweites Buch gewesen und mein erstes Buch hieß Psychiatrien Kurzgeschichten. Das sind gesammelte Geschichten über verschiedene Menschen mit verschiedenen Diagnosen. Dazu ist es da, dass Menschen früher zum Arzt gehen und sich damit da nicht scheuen. Und da ist halt ein Buch mit Erzählungen ist, habe ich dann gedacht, okay, mit diesem gleichen, also auf diese gleiche Weise kann ich auch über ein anderes Thema sprechen. Das Thema Jude sein und ich, wie es meiner Familie ging, als sie Juden waren, wie es mir ging und mir war es auch richtig, nicht nur die Juden als Opfer darzustellen, sondern das zu zeigen, dass Juden auch böse sein können, dass sie auch zu mir persönlich böse sein können. Das erfahrt ihr jetzt. Wie habe ich auch das Buch geschrieben? Der Auslöser war, ich bin keine halachische Jüdin, das heißt, mein Judentum ist nicht nach der Mutter, sondern von meinen beiden Opas. Und ich bin oft in verschiedenen jüdischen Seminaren gewesen und dann wurde mir dann gesagt, ja, das war so was wie, wir dulden dich, du bist herzlich willkommen, also so richtig bist du nicht. Aber ich habe gedacht, nö, ich bin eine richtige Jüdin und niemand hat mir da was zu sagen. Deswegen heißt das Buch meine in Klammern nicht jüdischen Geschichten. Für mich heißt das Buch auch meine jüdischen Geschichten, aber für diejenigen, die es angenehmer haben möchten und halt andere Meinung zu meiner Zugehörigkeit zum Judentum haben, dann können sie das nicht auch aufnehmen und das für sich behalten. Ich habe dieses Buch in vier Teile so geteilt, zum Beispiel bis zum siebten Kapitel erzähle ich die überlieferten Geschichten in meiner Familie, wie es damals war und ich beginne mit dem schrecklichen Ding, das ist der Holocaust, Shoah, was auch immer. Ich glaube, jeder Deutsche kann damit was anfangen, aber auch jeder gebildete Mensch im Leben weiß, was der Holocaust ist. Dieses Kapitel werde ich auch als erstes vorlesen und erzähle über den zweiten Teil. Und es geht um meine persönliche Kindheit und Jugendzeit, wie ich das als Judin erlebt habe und wie es mir dabei ging. Erzähle ich im nächsten Teil, wie ich halt das für mich beschlossen habe, dass ich eine Jüdin bin, was das für mich persönlich ist. Und ich ende einfach nur mit meinen Geschichten oder den Geschichten von meiner Freunde, die Juden sind, oder allgemeine Geschichten aus dem Judesein im Allgemeinen, was bei mir auch war bis zum 9. Oktober 2019, als die Stadt Halle überfallen wurde von dem Stefan S. oder F. Korrigiert mich. Auf jeden Fall hat er jetzt mehrere Jahre im Gefängnis bekommen. Und wie es für mich war, wie habe ich den Tag erlebt? Ich glaube, dann komme ich auch gleich zum ersten Teil. Es kann sein, dass während ich das erste Kapitel lese, dass da Emotionen hochkommen. Ich habe dieses Buch schon mehrere Jahre vielmals vorgestellt und jedes Mal, wenn ich das gelesen habe, habe ich dann auch geweint, ich möchte das nicht verlernen. Das zu lesen und meine Emotionen dadurch zuzulassen. Und ja, ich bin auch nicht die beste Leserin, bitte um Entschuldigung. Und ja, Vorwort. Aha, ich hatte das Vorwort vergessen, aber ja, genau, ich bitte um meine Familie um Entschuldigung, dass ich wahrscheinlich nicht alles so genau präsentiert habe, wie das jetzt von der Opa oder von der Oma gekommen ist. Das ist einfach nur so, wie ich das wahrgenommen habe. Ich glaube aber, das wird mir verziehen irgendwann mal in der Familie. Gut. Ja, in Kharkiv damals, also der Holocaust. Im Kharkiv damals noch die UdSSR lebte eine normale, für diese Zeit große Familie ehemaliger deutscher Juden. Das war meine Familie väterlicherseits. Wie sie in die Ukraine gekommen sind, wusste niemand mehr, aber mein Opa konnte noch gut Deutsch und Jiddisch sprechen. In einer bequemen, großen Wohnung lebte Papa Raphael Liebermann, Mama Zlata, die man Lana nannte. Ihr Geburtsname war 10 und 6 Kindern. Anna, Esther, Sarah, Sonja, Gregory und mein Opa Anatoli Liebermann. Die Mutter Raphaels wohnte zwar auch mit ihm zusammen, lag aber schon fast nur im Bett und wartete auf ihren Tod, weil sie älter war. Die Kinder, oh Gott, habe ich das schon gesagt? Die Kinder sprachen Deutsch, Jiddisch und Russisch, feierten manchmal Schabbat, aber besonders religiös war diese Familie nicht mehr. Eine Religiosität war damals verboten. Eine Religiosität war damals verboten. Also in der UdSSR war das so, mal war das verboten, mal war das erlaubt und zur Sicherheit war man lieber nicht religiös. In dieser Familie pflegte man nicht die Familiengeschichte, also den Familienstammbaum. Es wurden keine Absprachen mit anderen jüdischen Eltern bezüglich der späteren Vermählung der Kinder getroffen. Jedes der Kinder bekam auch später eine gute Ausbildung, was trotz der ungeschriebenen antijüdischen Gesetze der SSR war. Trotz der ausgesprochenen Judenfeindlichkeit lebte die Familie gut in guter Nachbarschaft im Zentrum der Stadt. Eine besondere Freundschaft ergab sich mit den Nachbarn aus dem 3. Stock. Es waren Olga Mikhailovna und Alexander Alexandrovich Mikhenko und ihre Kinder Tanja, Nina und Sergei. Die Frauen verbrachten viel Zeit zusammen beim Pflegen ihrer Kinder und gingen gemeinsam in den Pionierpark. Die Männer trafen sich zum Schachspielen, organisierten Schaschlik-Ausflüge in einem Dorf bei den Verwandten. Die Nachbarn hatten dort ihre Eltern, die ein Grundstück besaßen. Es kam nie die Frage auf, was das Judentum ist und wo kein Unterschied zu den anderen liegt. Für die Nachbarn aus dem 3. Stock kam es überhaupt nicht in den Sinn zu fragen. Es waren normale sowjetische Menschen, mehr nicht. Während des Krieges wurde die Information viel schneller über den Buschfunk ins Radio als durchs Radio geteilt. Wer vorher und ob die Informationen glaubwürdig waren, war keine Frage. In den meisten Fällen stimmte sie doch. Über den Holocaust wusste man natürlich bereits Bescheid. Und als der neue Buschfunk kam, dass die Deutschen bald nach Kharkiv kommen, hat die Familie angefangen, ihre nötigsten Sachen zu packen. Die Oma lag immer noch im Bett und die Familie versammelte sich am Küchentisch und um einen Plan zu schmieden mit den bereits 16-jährigen Zwillingsschwestern zusammen. Die Zeit lief davon. In den Krankenhäusern wollte man auch gegen viel Geld niemanden aufnehmen. Wer weiß, wann er oder sie stirbt und wie lange man das den Deutschen verheimlichen kann. Und dass es auffliegt, waren alle sicher. Es klingelte an der Tür. Olga und Alexander standen da. Ihr seid noch nicht weg, ihr müsst, die Zeit ist knapp. Geht schon, wir pflegen Bela Davidovna, keine Sorgen, es wird niemand merken. Und wenn die Deutschen kommen, sage ich, dass es meine Mutter ist und dass ich sie einfach nur in die Stadt mitgenommen habe. Es wird niemandem was auffallen. Natürlich hat meine Liebermann-Seen-Familie diesen Vorschlag angenommen. Sie waren auch sicher, dass Raphaels Mutter ihren letzten Wochen, Tage oder Monaten bei den Freunden verbringt. Außerdem ging es um das Wohl der Kinder. Alle waren zutiefst beeindruckt. Es schien auch eine super Lösung zu sein. Niemand glaubte, dass die Nationalsozialisten die Stadt für längere Zeit übernehmen könnten. So haben Raphael und Alexander und die alte Frau das Sofa in die andere Wohnung gebracht. Und die Liebermanns versteckten sich. Wie die eigene Evakuation war, wissen wir nicht. Und wo sie auch waren, das fehlt nicht in unserem Familiennarrativ. Aber der Krieg war dann zu Ende und sie kamen wieder in den zentralen Stadtteil an und haben und sahen die erwarteten Kriegsfolge. Ihr Haus stand jedoch an seinem Platz und die Wände waren nur ein bisschen durch die Schüsse bemalt. Lana und Raphael ließen die Kinder draußen und gingen in den dritten Stock. Sie klopften. Aber dann hörten sie die annähernden Schritte und lächelten. Die Tür ging auf. Eine Frau öffnete und schaute mit dem bösen Blick sie an. Was wollt ihr? Bist du Tanja? Nein, Nina? Obwohl, wer sind sie? Die Frau schmiss die Tür zu. Lana drehte sich und klopfte an die andere Tür. Gleich, hörten sie Ludmila, die andere alte Nachbarin. Die Tür öffnete sich. Oh mein Gott, ihr Lieb, wie ich Gott darum gebeten habe. Er hört mich, sagte sie und drückte Lana und Raphael zärtlich. Sagen Sie bitte, was ist mit der Wohnung von... Kommen Sie herein. Kommen Sie herein, ich mache uns einen Kaffee. Diese Geschichte ist keine, die man erfahren soll, wenn man steht. Ich sage nur den Kindern Bescheid und dann können wir bleiben. Der Tee kochte nach 10 Minuten. Als die Deutschen kamen, waren sie tatsächlich in jeder Wohnung. Und in unserem Viertel lebten ja eigentlich viele Juden, ihr wisst ja. Und sie waren auch bei euch, aber da war niemand. Und dann haben sie gesagt, dass die Familie geflohen ist. Sie waren dann auch in der Wohnung drüben, aber es hat keiner daran gezweifelt, dass Bella Davidovna Olgas Mutter ist. Also gingen sie weiter. Sie, und ich muss sagen, sie wurden in Trobitzki-Jahr in Kharkiv umgebracht. Mit den ganzen Kindern zusammen. Also die, das ist ja auch immer schwer, das zu lesen. Also ganz kurz, wahrscheinlich werde ich halt nicht lesen, sondern mehr erzählen. Das ist so ein Kapitel, wo ich einfach nur weiß, dass ich, solange mich das auch berührt, ich auch ein Mensch bin, was passiert ist. Die Deutschen, die haben nicht gezweifelt, dass diese Frau zu der anderen Familie gehört, aber sie ist dann von alleine verstorben, weil sie schon alt war und man musste sie beerdigen und die Nachbarn mussten sie irgendwo beerdigen. Man konnte keine Juden ganz normalen Friedhöfen beerdigen, also haben sie die Leiche genommen und sind nachts losgegangen. Die haben die Frau dann eingepackt und auf dem Weg haben sie die deutschen Soldaten oder einfach nur Leute, die dort dienten, getroffen und das war auch keine Frage mehr, warum man keine Leiche in der Nacht rumschleppt. Und es war klar, dass diese Menschen Judenhelfer waren und das noch Schlimmere ist, die ganze Familie zusammen mit den Kindern, die sind in Drobitzki-Jahr dann umgebracht worden. Das ist ein großer, großer Hügel bei Kharkiv, wo über 5000 Menschen liegen. Und ich muss es noch wirklich hinzufügen, man kann nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die in diesen Hügel gekommen sind, erschossen, also auf die geschossen wurde und die dahin gekommen sind. Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Menschen, die dort unten waren, dass sie doch schon tot waren. Und das ist schrecklich, unmenschlich und so ist die Geschichte. So ist die Geschichte einfach. Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich Zeit, ein Lied zu spielen. Ich mag das Lied sehr. Es ist Miri Misika, Arshavata, Joser Bihazara. Ein Liebeslied, aber ich mag das so sehr.
אבל מבינה לא נעלמת לי בכוונה פשוט שבינתיים כאן כל כך הרבה קרה ועכשיו אתה חוזר בחזרה קצת עצוב לי אתה איש כזה חכם רק דבר אחד למדתי ממך עזבתי את הבית עברתי לדירה שכורה עכשיו אתה חוזר בחזרה ללב שלי לחטוף ממך כזאת סתירה אז עכשיו אתה חוזר חזרה
Grüßt, wir sind immer noch bei Common Voices und es ist die Buchvorstellung von meine in Klammern nicht jüdischen Geschichten von mir, Valeria Liebermann. Das war eine traurige Sache, ja natürlich, aber so war das. Aber wir kommen weiter mit dem zweiten Kapitel. Ich, verschone euch, dass ich jetzt wieder lese. Und ich erzähle, das ist vielleicht auch spannender. Es ist gefühlt so von ganzen ex-sowjetischen Raum, dass man hat zwar nichts gegen Juden, aber man erzählt immer irgendwelche Witze. Das ist halt gang und gäbe, wo wirklich die Stereotype abgespielt werden. Ich habe das, manchmal war das auch böse mir gegenüber, das erzähle ich auch. Und ich erzähle mal eine Geschichte. Mein Großvater, ja, der hat ja eine weißrussische Frau geheiratet. Die Familie war noch religiös, aber er hat sich durchgesetzt und die Liebe hat gesiegt. Sie haben dann geheiratet und dann kam meine Mutter zur Welt und sie waren dann irgendwann mal auf dem Dorf bei den Großeltern, da alles schön und meinen Opa mochten alle, man konnte meinen Opa nicht mögen, das garantiere ich, kann ich zwar nicht mehr beweisen leider, aber der war toll und er war auch ein Leiter einer Bibliothek und damals waren die Bibliotheken mehr begehrt als heute. Ja, und auf jeden Fall haben sie geheiratet und dann kam meine Mutter zur Welt und da hatten sie ein schönes Abendessen mit den Eltern so und die Oma wollte dann mit meiner Mutter noch spielen und sie noch zu Bett bringen. Und deswegen sind mein Opa und meine Oma ganz normal schlafen gegangen und dann wacht meine Oma auf und merkt, es ist 3 Uhr nachts und das Kind ist immer noch nicht bei ihr und sie hat es nicht verstanden, was es halt soll und wollte dann die Mutter erstmal in einem anderen Zimmer finden, war sie aber nicht, sie ist dann nach draußen gegangen und hat gesehen, wie ihre Mutter meine Mutter auf der Hand hat und von irgendwo weit herkommt. Das hat sie dann gefragt, was halt los ist. Und die Oma dann von mir, sie hat dann gesagt, naja, ich habe sie zum Batjuschka gebracht, also zum russisch-orthodoxen Priester und hat sie taufen lassen. Und sie hat dann gesagt, ja, jetzt kann sie keine Judin mehr werden, sie ist jetzt getauft und hier hat sie ein Kreuz und so weiter. Ja, halt, meine Mutter ist dann das dazu auch nicht richtig jüdisch, weil sie auch getauft worden ist, ohne dass die Eltern irgendwie also irgendwas dazu gesagt haben. Ja, das ist eigentlich auch lustig. Wie ich gesagt habe, das ist im zweiten Kapitel auch deutlich. Mein Großvater hieß auch Isaac und auf Arbeit wussten manche nicht, dass er Isaac heißt. Man hat zu ihm gesagt wie Sascha und Sascha ist halt die Abkürzung von Alexander. Viele wussten das halt gar nicht und er lebte auch unter dem Namen Sascha und weil Isaac wäre halt nicht so cool, wirklich nicht so cool. Und ja, und dann fange ich an mit dem fünften Kapitel und das heißt Lieber Mann und Sivtsov. Wer mich länger kennt, weiß ja, dass ich mit dem Namen Sivtsova geboren wurde. Ich benutze zurzeit nur Liebermann, aber das kam dadurch, dass ich mir extra diesen Namen noch eingeholt habe, weil der ist aus meiner Familie verschwunden. Es war so, mein Vater ist als Liebermann geboren, wie gesagt, und mein Opa war Liebermann, meine Oma hatte auch ihren Namen gewechselt und sie war auch Liebermann. Tatsächlich war das so, dass in der Sowjetunion Juden nicht an die Universitäten durften. Mein Vater wollte studieren, meine Tante wollte studieren und dann haben sie die Lösung gefunden, dass meine Oma und mein Opa, dass sie sich scheiden lassen, damit mein Vater einen russischen Namen Sivtsov bekommt, damit er ganz normal studieren konnte. Ja, so haben sie auch ihre Bildung bekommen. Da musste man etwas schlau sein halt. Ja, und der Name Sivtsov steht bei mir immer noch im Ausweis. Aber es gibt die Möglichkeit in Deutschland, wenn man nachweist, dass mit einem bestimmten Namen immer auftritt oder malt oder was auch immer, dann kann man das als den Künstlernamen eintragen lassen und der Name gilt genauso wie mein normaler Name. Und wenn ich mich vorstelle, seit einem Jahr bin ich Liebermann. Wenn meine Schüler mich noch von früher kennen und mich Frau Sifzauer nennen, ist es auch kein Problem. Das gehört auch nur zu meiner Mutter. Und naja, ich finde, Liebermann ist einfach nur für einen Künstler viel schöner. Und außerdem mag ich die Gemälde von Max Liebermann, die bei uns an der Moritzburg zu sehen sind. Auch eine lustige Geschichte war, ich erzähle das gerne, also dadurch, dass mein Vater, mein Großvater von mütterlicherseits eher als Sascha gekannt war und an einer, also in der Bibliothek immer als Sascha angesprochen wurde, waren früher mit ihm verschiedene Leute befreundet und einmal kam eine Frau mit dem Mann zu uns zu Besuch und sie haben dann was getrunken, was gegessen, was war schön und dann wollte der Mann auf einen Menschen einen Toast geben, also dass sie was darauf trinken. Der sagt, dass, wie schön der Mensch ist, wie toll der Mensch ist. Und Zitat auf, auch wenn er ein Jude ist. Und dann haben sie darauf getrunken. Und dann ging dieser Mensch einfach nur dann nach Hause. Und sie haben so gelacht mit der ganzen Familie. Ja, ist eigentlich traurig, aber war lustig. Okay, und da es halt ein bisschen lustiger wird, möchte ich, dass ihr euch an die Netta erinnert, die hier Eurovision Song Contest gewonnen hat. Das ist ein Lied, was, wenn ihr das zum ersten Mal hören, bitte nicht wegschalten. Das ist speziell, aber wirklich hörenswert. Viel Spaß.
Autsch. Hm. La. Autsch. La. Bitte. Autsch. 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 La. Bitte. Autsch. Autsch. La. Bitte. Autsch. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, pum pum po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. Just like you're smart, so. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. He's a buck up, knock, buck, 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 buck,
Ja, in diesem Teil möchte ich erzählen, wie es halt für mich war zu erfahren, dass ich eine Jüdin bin und meine ersten Berührungspunkte mit dieser Frage, mit diesem Thema. Ja, das war, ich habe wirklich mit diesem Mann, der ist es schon ein Mann, oder würde ich, ich fange mal von vorne an. Also, ich hatte keine Ahnung, was Judentum ist, obwohl es väterlicher und mütterlicherseits war. Und wir sind dann umgezogen von einer kleineren Wohnung in eine größere Wohnung. Und dann waren da auch neue Leute, neue Jungs, neue Mädels, die da auch draußen zusammenspielten. Und einmal kam einer, André hieß er, und der hatte viel Sonnenblumenkerne mit, also das ist halt das, was man in der Ukraine, in Russland gerne isst und was man, was dann immer liegen bleibt, wenn das Jugendliche gemacht haben. Eieiei. Auf jeden Fall kam dieser André raus und der hatte halt Sonnenblumenkerne und der hat dann angefangen mit uns das zu teilen und als es zu mir kam, da hat er gesagt, dir kriege, dir gebe ich nichts. Du bist eine Judin, du bist eine schreckliche Judin. Und dann, hier fehlt das im Deutschen, Gott sei Dank. Aber in der russischen, ukrainischen Sprachen war das so, dass es gibt Jevrei als Jude und Żyd aus dem Polnischen, das benutzt man als Beleidigung für die Menschen. Und der hat halt sofort mit dieser Beleidigung angefangen. Und ich wusste gar nicht, was es bedeutet. Das war halt, ich wusste nicht, warum, was er da sagt. Ich höre das Wort zum ersten Mal. Da war ich 8 Jahre alt und ich bin dann zurück nach Hause gelaufen und ich habe geweint und dann kam meine Mutter zu mir und hat gefragt, was los ist und ich habe dann halt das erzählt und dann hat meine Mutter dann erzählt von meinen Opas und dass sie Juden waren. Also das war jetzt kein Thema in meiner Familie mehr. Also es war wirklich das erste Mal und ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich die Erste wäre. Wenn man jetzt Hannah Arendt kennt, die Philosophin, man kennt sie mit dem Buch Die Banalität des Bösen. Vielleicht erzähle ich das später, was das für ein besonderes Werk ist. Und genau, und die Hannah Arendt hat das genauso erfahren, genauso wie ich. Also jemand von draußen hat sie beschimpft und sie wusste nicht, was das ist. Ja, so ist es halt gekommen bei mir. Das war traurig, ich muss sagen. André hat es dann vergessen. Ich habe ihn sogar vor 3 Jahren darauf angesprochen. Ich hatte die Gelegenheit und der konnte sich daran nicht erinnern. Und er hat nicht bestritten, dass es war, aber mir war das wirklich sehr interessant, wie seine Familie darüber erfahren hat, dass wir Juden sind. Weil, wie gesagt, wir waren einfach nur kurz dazu gezogen und wir hatten eine neue Wohnung im neuen Viertel und man wusste, dass wir halt Juden sind, obwohl ich das nicht wusste. Das war, ja, witzig. Dann kam es weiter im nächsten Kapitel. Da ist es so, dass wir dann nach Deutschland gekommen sind und wir waren in so einem Shelter für Russlanddeutsche und halt wir Juden. Und komischerweise war das den Leuten dort auch sehr wichtig, dass wir Juden sind, obwohl für mich das damals keine Rolle gespielt hat, als ob ich, außer dass ich wusste, dass meine Opas Juden sind, meine Oma gerne jüdische Gerichte macht, wenn wir halt da sind, weil mein Opa das mochte. Ja, und irgendwie, naja, war das halt nicht schön, besonders das war wirklich auch in so einem Kapitel. Wir waren dann auf der deutschen Schule, Agricola Gymnasium Hohenmelsen, wenn jemand mich hört, liebe Grüße. Auf jeden Fall war die 7. Klasse und wir haben nach und nach angefangen, Tagebuch von Anne Frank zu lesen. Und ich konnte das schon ein bisschen Deutsch. Und eigentlich die auch. Und ich saß so in der 2. Reihe. Und wir haben so nach und Ende so jeder ich glaube, 1 oder 2 Sätze gelesen, bis der nächste kam. Und ich habe das schon ein bisschen verstanden. Und irgendwie habe ich angefangen zu weinen, weil ich das verstanden habe, was halt passiert ist. hinter mir saß Konstantin. Und Konstantin hat mit einem anderen Kumpel von sich, mit dem Nachbarn, getuschelt, so dass ich das gehört habe, dass ich eine Jüdin bin, und hat dann auch gelacht darüber. Und das hat auch dazu gebracht, dass ich auch noch mehr geweint habe. Genau, und danach, nach dieser Stunde, das war auch die letzte Stunde, habe ich Frau Noschka, dann hat mich Frau Noschka angesprochen, warum, weshalb das ist. Und ich habe gesagt, dass ich erstens eine Jüdin bin und zweitens, weil mich Konstantin deswegen hänselt, dass ich eine Jüdin bin und sich freut, dass ich weine. Ich bin jetzt selbst Lehrkraft in einer Schule und ich weiß es nicht, wie das jetzt gut ist oder nicht, aber ich habe noch nie eine Lehrerin so schreien hören in der nächsten Stunde, wo wir deutsche Literatur hatten. Und das Ding ist, sie hat geschrien, dass das nicht sein kann, dass heutzutage Juden wegen ihrer Nationalität in Deutschland gehänselt werden. Ich weiß es noch, aber ich glaube, Konstantin konnte damals, egal, ob er verstanden hat oder dass er angeschrien worden ist, ich glaube, er hat nicht so viel verstanden. Ja, die Familie ist auch dann nach Russland zurückgezogen, weil sie halt in Deutschland kein Verständnis fürs Leben in Deutschland hatten. Das war denen zu schwer und ja. Ja, und ich glaube, es ist Zeit, um einfach nur zu entspannen noch ein bisschen. Und ich kann dann ein bisschen Pause machen und ihr hört ein schönes Lied.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
Hallo, die Sendung Common Voice ist wieder da und ich erzähle weiter von meinem Buch, meine in Klammern nicht-jüdischen Geschichten, und wir kommen einfach nur zu dem Part, wo ich einfach nur versuche, mich als Jüdin zu identifizieren und was es für mich ist und was es halt mit mir macht. Und genau, ich habe dann angefangen, zu jüdischen Seminaren zu gehen und einfach nur die mit besuchen. Und ich muss sagen, in meinem 12. Kapitel, wenn man schon so möchte, war das so, dass mir gesagt wurde von einer Freundin, dass ich still sein soll, dass ich nicht halachisch bin. Wer das verpasst hat, halachisch bedeutet nach der Mutter abstammend. Das heißt, wenn du nur Omas, nur von einer Seite, Oma, Uroma, und dann noch wieder ein Part hast, dann bist du Jude. Auch wenn der Anteil, sag ich mal, im Blut jetzt so gering ist, aber Hauptsache nach der Mutter. Und man muss auch nicht irgendwie Gejur machen, das heißt konvertieren. Das kann auch 2 Jahre dauern. Das ist nicht so einfach wie bei anderen Religionen, dass man halt sich taufen lässt und dann ist man. Nee, Judentum muss man studieren, richtig studieren. Und das, da gibt es auch Prüfungen. Solange wirst du kein Jude, so religiöser Jude, wenn du das nicht machst, wenn du nicht von der Mutter oder Oma und dann und so weiter ist, aber wenn das deine Oma, Uroma, aber die Opas und Uropas nicht, das nicht waren, dann bist du trotzdem ein Jude. Das ist, ja, das ist das, was ich nicht wirklich verstehe. Warum? Denn jeder Jude, der sich etwas mit dem Judentum auskennt, man weiß, warum es so ist, dass man nach der Mutter abstammt. Es war, ich glaube, auf dem Sinai, dem Berg, da waren die Römer und die waren brutal. Und die Leute haben verstanden, dass, ja, die kommen gleich und es gibt halt einen Krieg, so einen richtigen. Und es war auch so, die Römer haben auch nicht nur das Land überfallen, sondern auch haben auch die Frauen vergewaltigt, was dann zu Geburten, also für Kinder, waren, dass die Kinder, die dadurch entstanden sind, man wusste nicht, man konnte nicht nachweisen, wer der Vater ist. Seitdem wurde beschlossen, es gilt nur nach der Mutter. Und wenn ich dann zu weiteren jüdischen Seminaren oder einfach nur Treffen komme, dann sagen mir viele, also weil ich bin halt so, ich sage halt mir, ja, das sind 2 Opas und ich bin eine Judin. Und es wurde mir gesagt, nein, religiös ist das nicht so, denn du bist halt nicht richtig. Das ist der Part, wo die Juden zu mir böse waren. Deswegen haben sie jetzt das Buch von mir bekommen. Ja, ich mag natürlich Juden. Man muss, also es ist einfach nur, sind Leute, die dann ihre Lebenseinstellungen auf andere projizieren. Und das gibt's halt. Das sind nicht nur Juden. Es gibt so viele Leute, die einfach nur denken, wenn sie so leben, dann müssen auch andere so leben. Und dann sage ich ja, okay, guck mal, aber du kennst doch diese Geschichte mit den Römern, mit dem Berg, bla bla bla. Und die sagen, na ja, aber das ist natürlich, dass eine Mutter mehr Bezug zu dem Kind hat. Das steht aber nicht in der Tora, mein Lieber, das steht da nicht. Und genau, das ist dann dadurch, also das ist dann so gekommen, dass ich auch das Buch geschrieben habe, was auch viele in Halle gelesen haben. Ich weiß es, ich habe von euch mal gehört, auch die Kritik, die an diesem Buch war. Ich freue mich sehr, dass ich immer noch immer wieder auf die Leserschaft komme. Ich freue mich, dass ich die Leserschaft treffe und dass ihr mich findet. Ich finde euch und ja, so war das dann gewesen, dass ich dann das so gemacht habe. Aber ich möchte noch sagen, hier gab es ja auch noch eine Geschichte von einem Max. Es ist mein Studienkollege damals gewesen. Und ja, bei ihm war die Geschichte, dass er Gijur gemacht hat. Dass er wirklich konvertiert ist und diese mehr als 2 Jahre zu den Rabbiner gegangen ist und gelernt und gelernt und gelernt hat. Warum hat er das angefangen? Er war in der jüdischen Gemeinde befreundet mit einer Esther. Und die Esther war wirklich, das war jetzt ein Mädchen, aber sie waren Freunde und dann wollte Max halt mehr. Und dann hat er ihr erzählt, dass er halt mit ihr irgendwas irgendwie zusammen sein möchte. Und da sagte sie zu ihm, dass leider kann ich das nicht, du bist kein richtiger Jude. Und das für, war für ihn so, nein, ich muss das auf jeden Fall machen. Der hat es gemacht und der ist jetzt natürlich mit dem, also der hat dann geheiratet, aber nicht sie, sondern ein anderes Mädchen, ist glücklich und fröhlich. Ich muss aber auch sagen, Fakt ist, dass diese Esther wahrscheinlich ihn einfach nur nicht als Freund wollte, als menschlich nicht wollte, weil es gibt jetzt ein Geständnis von mir, ich habe ein paar Jungs, die mich mochten, ich sie aber nicht. Ich habe das auch genau, ich habe sie genauso abgewiesen. Ich wollte sie halt nicht beleidigen. Ich habe ihm wirklich gesagt, ihr seid keine richtigen Juden, da kann ich das nicht. Ja, ich hoffe, ihr hört das nicht. Genau, also wenn euch ein Mädel sagt, sie sind nicht interessant, weil, keine Ahnung, kulturell, was weiß ich. Das ist einfach nur, es passt nicht. Es passt nicht und man sucht sich das aus. Ich überlege gerade, ob das jetzt irgendwie wirklich gut war, dass ich das so gemacht habe. Aber ich wollte niemanden beleidigen. Ja, naja, aber wie gesagt, es gibt ja auch eine lustige Geschichte. Mein Vater hatte, der ist eigentlich Metallbauingenieur, aber als er gekommen ist nach Deutschland, dann konnten sie mal damals das nicht alles anerkennen, was für eine Bildung er hatte, obwohl man das halt braucht, egal. Und er war, und er ist immer noch LKW-Fahrer geworden. Also das gefällt ihm so, aber irgendwann war der in einer Firma, wo einer gedacht hat, ja, jetzt erschwere ich meinen Leuten das Leben und ich nehme mehr Geld und jetzt müssen sie alle auf jeden Fall am Samstag arbeiten. Und dazu hat er auch seine Kollegen verpflichtet und alles. Und wie gesagt, meine Familie war nie religiös. Aber mein Vater hat dann ihm gesagt, ich bin ein Jude, ich habe Schabbat, sozusagen. Deswegen musste er als Einziger nicht arbeiten an dem Samstag. Also ich habe da geklatscht und ja, er arbeitet nicht mehr dort. Und ja, wenn ihr mehr haben wollt, dann lest doch das Buch. Ihr findet das bei Amazon. Ich glaube 13 oder 14 Euro. Es ist es wert. So, sonst würde ich hier nicht stehen. Ach so, ja, noch die Geschichte. Als Studentin habe ich mal in einem Büro gearbeitet, wo auch immer noch viele russischsprachige Leute arbeiten und auch Leute, die wie ich genau aus dem Grund des Judentums in der Familie nach Deutschland gezogen sind. Und ja, und ich hatte, seitdem ich mir entschieden habe, ich bin eine Jüdin, ich möchte zu dieser Geschichte dazugehören, über 6000 Jahre, was man alles durchgemacht, das war super faszinierend und ich habe mich dazugehörig gefühlt und mir niemanden lassen, dass mir das abgesprochen wird. Da hatte ich auch einen Davidstern dann irgendwann mal und den sieht man, wenn man jetzt den V-Ausschnitt hat oder so, an der Klamotte. Und da wurde ich tatsächlich von so einer Frau, die auch genau den Hintergrund hat wie ich, die hat mir gesagt, was machst du denn da? Man sieht das doch. Ja, man sieht das. Das soll so sein. Ja, genau. Aber ich muss auch eine eher traurige Geschichte aus meiner Familie noch zum ersten Mal erzählt. Man denkt ja, Ausländer würden nie im Leben die AfD wählen. Ein Verwandter von mir, der auch ein Jude ist, der war, ich glaube, 3 Jahre in der AfD. Das war für mich wirklich, ich habe das dann irgendwie erfahren, weil er mich ausgelacht hat, weil ich damals in der SPD war und der fand das so logisch und der hat gesagt, dass dort halt Demokratie herrscht, weil bei deren Sitzungen jeder durchschreit, wie er möchte und zum Beispiel in der SPD warten wir, bis man ausspricht. Ja, das war, und wenn ich das einfach nur sage, dann verstehen die Leute nicht, dass ein Jude jemals die AfD wählen kann, nicht nur wählen, sondern Mitglied werden kann. Das ist meiner Familie passiert. Ja, als letztes Jahr, in diesem Buch geht es überhaupt nicht um den Israel-Palästina-Konflikt. Wer das dort sucht, wird nichts finden. Denn es endet mit dem 9.10. von 2019, wo die Synagoge überfallen wurde. Und wie, und damals, ich muss sagen, das war in allen Zeitschriften, das war in allen Radios der Welt und ich war damals in Spanien. Und ich hatte halt Angst, dass jemand von meinen Bekannten dort ist. Und wie geschockt war ich tatsächlich, als ich erfahren habe, dass die Polizei 21 Minuten gebraucht hat, um von der Polizeistelle zur Synagoge zu fahren. Das ist unmöglich, wirklich tatsächlich fassungslos bin ich dadurch. Ja, und da ist halt, das geht einfach nur um meine Geschichten, die ich erlebt habe oder mir überliefert worden sind. Und zum Nahostkonflikt kann ich nur sagen, es ist zu kompliziert, um eine Seite dort als Sieger oder Opfer zu stellen. Es ist einfach so, dass man irgendwann mal zusammensitzt. Auch wenn es jetzt unmöglich scheint. Das ist meine Hoffnung. Vielen Dank. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, mir zuzuhören. Ansonsten, ja, findet er mich als Valeria Liebermann überall. Fragt mich, was auch immer ihr wollt. Ja, und jetzt zum Schluss hören wir noch ein bisschen Musik. So, wir sind wieder bei Common Voices. Mein Name ist Valeria Liebermann. Ich habe gerade eben mein Buch, meine in Klammern nicht-jüdischen Geschichten, vorgelesen, lesen eher nicht. Und genau, in der zweiten Stunde hören wir einen Beitrag über Zensur in den Büchern in Iran. Und der Beitrag ist von Radio Connection aus Berlin. Viel Spaß. Salam alaikum.
Bonjour.
Привет.
Приходь до нас.
Common Voices.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو یوشو اول بهارا دوغه کشت کارا یوشو اول بهارا دوغه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو
گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو
Hey, hey.